Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's!
Herzlich willkommen zu einer frischen, frechen und vor allem sensationellen neuen Ausgabe von Frischfleisch und Natursekt. Hallo, grüß euch. Heute wieder einmal in völliger Pracht und mit allem, was er an journalistischen Sensationen mitgebracht hat, wieder mit unserem Stargast. Ich nehme es gleich vorweg, Peter Eder. Und heute hat er wirklich einiges im Gepäck, also stay tuned. Aber bevor wir zu dir kommen, Peter, servus, Herr Stürmer.
Servus, Herr Hauser.
Wie geht's dir denn?
Du, nachdem ich gestern, glaube ich, im Rücken 8 Gössenstiche und Mückenstiche habe und relativ eng geschlafen habe, nach unserem Ausflug in Linz gestern, bin ich ein bisschen niedergeschlagen. Aber ich hoffe, das hört man nicht an meiner Stimme. Aber sonst geht es eigentlich ganz gut. Coole Wochen gehabt. War in München auf einer kleinen Messe, was wieder sehr cool war. Und ich bin im teuersten Backhaus gestanden, wo ich jemals gepackt habe. 8 Euro die Stunde. Ist einmal eine Ansage, oder?
Da kann man ja schon einen Sattel dringen.
Ja,
wo stand?
Ja, das ist ja Wahnsinn. Mir jetzt vollgeschlagen. Naja, 11 Stunden, 88 Flieger.
Aber das ist ja teurer wie am Flughafen.
Das ist ja Wahnsinn, ja, voll. Wow. Aber letztes Mal, lustigerweise in Düsseldorf am Flughafen, kostet es unter der Woche 4,50 und, nein, unter der Woche 4,50 und am Wochenende hat es 5,50 kostet. 5,50 kostet.
Das ist rausgekriegt. Der sogenannte Wochenaufschlag. Wochenendaufschlag.
Ja. Aber es war im Viktualienmarkt, ja, weißt du, da ist ja voll zugegangen. Also,
Viktualienmarkt, da sind die ganzen Poser alle daheim.
Ja. Münchner Schickeria.
Die Schickeria, ja.
Genau, war cool.
Was hat sich da auf der Messe? Was hat's gemacht?
Das war die 370-Grad-Messe. Wenn du dich erinnern kennst, Peter, du kennst es ja. Wir haben uns ja schon in Hamburg getroffen. Und diesmal war das erste Pop-up. Also in Hamburg ist die 370-Grad-Messe. Ist es so eine Messe, wo nur Fachpublikum eingeladen wird. Also von Küchendirektoren, Inhaber, Geschäftsführer, normale kleine Gasthäuser sind eigentlich nicht vertreten, also nur wirklich das Who is Who der Gastronomie und super Qualität von die Gäste. Also es ist wirklich, darum kostet es einiges und du ziehst aber einiges raus, weil da gehen immer ein paar Deals auf und das war diesmal das erste Mal in München als Pop-Up. Es gibt es dann nächstes Jahr auch in Berlin als Pop-Up und die Hauptmesse, die 73 Grad, ist wieder so ein Side-Event von der Intergastra in Hamburg nächstes Jahr. Da sind wir auch wieder dabei. Das freut mich schon wieder.
Von der Internorga.
Internorga.
Grüß euch. Hallo Peter, grüß dich.
Servus Peter, grüß dich.
Der grinst da, das ist schön. Der Insider, würde ich sagen.
Ja, wenn du mal was weißt, dann freue ich mich. Da muss ich dann gleich anbringen.
Das ist schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben heute nicht nur ein extrem geiles Thema vor uns, sondern auch ein paar News zum Thema Gast. Ich würde mal sagen, die Gastmesse, die ja wieder, glaube ich, am 6. bis
8. bis 11.
8. November. Bis 11. November ist.
Diesmal leider ohne Herrn Hauser, muss ich dazu sagen.
Ja, ich habe mich gestern eh schon tausendmal entschuldigt, dass ich nur einen Tag komme. Mhm. Nur dafür, als Gast auf die Gast.
Ich muss auch sagen, dafür haben wir einen Mitaussteller wieder und das ist Gspusi, Kaufmann Kurt und der Raffi. Werden mit mir im Stand stehen und wir wechseln das mit den Seiten. Also wenn es uns besucht, trocken bleibt die Kehle nicht.
Sehr gut. Peter, ich habe gehört, oder du hast uns gezwitschert, dass für die Gast eine mega Ausgabe geplant ist vom Postmagazin. Erzähl uns ein bisschen was dazu.
Ja, die Ausgabe ist wirklich mega. Also wir arbeiten wie die Wahnsinnigen an deren 200 Seiten hat das Ding seit Wochen und kommen kaum nach. Haben immer noch ein paar Seiten offen, kurz vorm Wochenende. Am Dienstag gehen wir in Druck. Und normalerweise ist die Post so ungefähr 100 Seiten stark und diesmal doppelt so stark mit wahnsinnig tollen Geschichten, hoffe ich. Und ich bin mitten in der Hacke.
Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist deine Hacke beendet.
Vorerst dann.
Weil wir kommen ja immer parallel, außer wenn die Digitalausgabe an dem Tag rauskommt, also mittwochs, ausnahmsweise, normal ja donnerstags.
Also muss ich eigentlich zurückblicken.
Ganz genau. Also das ist jetzt die Weisheit des Zurückblickenden, der aber nur nach vorn schaut.
Mhm. Also es war eine Ausgabe, deren Wahnsinn. Wir sind kaum fertig geworden und wir sind gestern in Druck gegangen.
Und es war wieder Strich auf Knopf und zack auf Back. Aber was ist anders diesmal?
Naja, es ist schon so, dass wir Prost, wer es mitverfolgt, doch sehr stark geändert haben. Wir haben viel mehr Berichte drinnen, aber dafür kürzer. Es ist viel lesbarer worden. Es beschäftigt sich ja mit politischen Themen. Und der Leitartikel aktuell, da dreht sich's um einen psychologische Geschichte. Da geht's um Entfremdung.
Weißt du, jetzt gesagt hast, die Geschichten oder die Storys sind kürzer worden. Hat das was damit zu tun, dass die Leute die Aufmerksamkeitsspanne einmal kürzer wird? Oder habt ihr einfach gesagt, ihr wollt mehr reinpacken in die Folgen, also in die Ausgabe?
Nein, also wenn man sich so umschaut, da wird das Blei in den Magazinen immer weniger, weil eben das Mediennutzungsverhalten so ausschaut, dass die Leute weniger lesen und weniger, vor allem in einem Fachmedium, einfach die Informationen schneller haben wollen, nicht viel bla 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 haben wollen. Gerade, dass man nicht die Minuten dazu schreiben, wie lange man braucht, um es durchzulesen.
Aber es steht online, sieht man das, gell? Artikellesezeit 2 Minuten oder so.
Das ist aber eigentlich gar nicht so blöd. Weil.
Ja, für den, der wenig liest, der nicht genau weiß, wie lange er braucht für einen Artikel, ist das sicher super.
Also 80%.
Oder die berühmte Heiselzeit. Lese den Artikel.
Oder lese lange oder kurz. Das eine Magazin oder das andere?
Also wenn das ist die Krönung, ja. Wenn jemand mit seinem Magazin aufs Heisel schafft, dann hat er gewonnen.
Was? Das Magazin?
Ja. Also. Hat man eigentlich schon mal drüber nachgedacht, dass man tatsächlich die Dinger an so einen Schnirl aufhängt, mit so einem Plop an die Wand macht, dass man das wieder hintut und wenn der nächste wieder kommt, liest er wieder.
So nach dem Motto, für jedes Heisel ein Prost oder
Ausgabe. Ein Prost am Heisel. Wobei das, ich meine, Entschuldigung, aber man muss kreativ sein heutzutage, weil man muss die Leute dort erwischen, weil sonst sitzt eh nicht da wieder am Handy.
Ja, aber die Leute sollen ja nicht am Heisel sitzen bleiben, die wollen ja die anderen auch draufgehen.
Deswegen sind bei den Herren ja meistens genug.
Schau.
Ja,
du beim schon mal viel ein gehört. Schwerer Planungsfehler. Man weiß, dass Frauen länger am Heisel brauchen.
Natürlich.
Ja, dass sie sich vielleicht noch schminken wollen oder sonstige Dinge zu tun haben. Und ja, es sind überall die gleiche Anzahl von Kabinen.
Ja, vor allem, weil die Stehpinkler bei den Frauen über weniger werden.
Ja, das ist.
Nein, die nehmen wir wieder zu jetzt.
Ah, nehmen wir es wieder zu.
Ja, was der? Gender halt.
Gender-Pinkeln.
Ja, ne, also, was die waren, jetzt sind ein Umbauer halt.
Transformers 1.
Ey, aber ich sag dir zum Ernst, du hast gesagt, du hast beim Heisel bei Havre noch nie lang warten müssen. Überleg einmal.
Ja, stimmt doch.
Ich nehme dich mal mit auf der Gast an gewisse Abende, in gewisse Diskos, da bin ich mir sicher, dass dann Frauen schneller reinkommst, als wir im Havre,
glaube. Ja, okay, das kann sein. Ja. Ab 23 Uhr, genau. Da gibt es einen Switch, genau. Aber
weiß ich nicht, was damit zum tun hat.
Aber was ich damit sagen will, ist, man muss kreativ sein, dass ich die Leute dort erwische, wo sie mal eine Minute Zeit haben. Ist euch schon mal aufgefallen, es gibt Lokale, wo zum Beispiel das Klo im Keller ist, wo du wirklich gar kein Handyempfang hast. Ich war jetzt unlängst wieder mal. Da sitzt du und das Handy geht einfach gar nicht. Also du hast null Empfang. Du hast es in der Hand. Weißt gar nicht, was du damit da sollst. Okay, bin ich echt der Einzige.
Okay. Ja, ich bei mir,
hey Leute, ich kann nicht der Einzige sein, das gibt's nicht.
Eh nicht. Ja, was tust du, dann steckst du es wieder ein, oder? Oder tust du alle Büdeln anschauen oder was? Aber weißt du,
sagst,
die Zeit nützen am Klo. Ich habe meine Events, was ich gehabt habe im Gasthaus, habe ich aber auf Sichthöhe vom Klo auf die Innenseite gekriegt. Weil wenn er eh schon da sitzt, schau dir ganz genau am Flyer hin.
Sowieso. Das Thema Werbung da, das ist ja nicht neu. Das haben ja Firmen schon versucht zu verkaufen. Es ist nur, glaube ich, jetzt. Also in der Masse hat es nicht richtig gut funktioniert. Aber jetzt kommen wir wieder weg vom Heisel an die Oberfläche. Also das heißt, es ist eine starke Ausgabe. Es ist eine dicke Ausgabe. Es ist wahnsinnig viel Inhalt. Was für Themen werden behandelt hauptsächlich? Oder was sind Schwerpunkte dieses Mal?
Na, das, was halt was Thema in der Gastro ist, es geht um No and Low. Es geht um Wein, es geht um Küche, um Bezahlformen.
Sex, Drugs and Rock'n'Roll, also praktisch volles Programm.
Volles Programm.
Sind sehr viele Themen behandelt von Ausstellern, die was dann auf der Gast sind? Macht ihr da Vorberichte?
Nein, das haben wir eigentlich, also wir haben das war früher mal so, dass es zu den werblichen Inhalten redaktionelle Inhalte gegeben hat, die irgendwie dazu gepasst haben. Nur nehmen wir uns jetzt die Freiheit heraus, mehr auf den Leser zu zielen und den einmal abzuholen, damit der Inserent ein gutes Umfeld hat. Weil wenn es zu werblich wird, ist es einfach uninteressant.
Ja, dann bringt es nicht so viel Tiefe rein, gell? Nicht so interessant.
Ja, ja, da hat ja kein Mensch ein Interesse daran, jetzt PR-Artikel durchzulesen.
Also, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, ein 200 Seiten starkes Ding. Was passiert auf der Gast? Ich kann mich nicht erinnern, korrigiere mich. Ich glaube, letztes Mal war sogar das große Prost-Logo über dem Eingang. Also, ich glaube, sogar beim Einfahren schon am Parkplatz.
Beim Rein- und Rausfahren.
Ja, genau. Da habe ich mir so gedacht, Alter, fahr ins Prost rein.
Seid ihr denn praktisch Medienpartner, kann man das so sagen?
Ja, ja, wir sind schon seit Jahren. Also. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wo wir überall stehen, aber was auf jeden Fall auffällt, das sind unsere bunten Prostsackerl, mit denen die Gäste. Das kriegen sie gleich beim Eingang, sodass sie zum Prost dazu Werbematerial von den Ausstellern mitnehmen können.
Aber bitte, da hat es mir angefallen, macht es nie so Wagerl zum Nachziehen.
Ja, wir haben das.
Ich hasse es wie der Best. Ich hasse es wie die Best, wenn du auf einer Messe bist und du drängen sie schon durch.
Die drängen sie schon durch. Und schmeißen alles in diese Kartonwagerl rein.
Vor allem, du fährst oben drüber. Und das ist eine Katastrophe.
Ja, aus dem Grund machen wir das auch nicht so, sondern wir stehen. Und der Kolleginnen stehen an den Eingängen und verteilen das an denen, das haben will.
Ja, das ist halt auch super für ein paar Muster, weil irgendwo bei irgendwelchen Standl, wo du da wirklich was taugt, nimmst du halt einmal ein Muster mit oder schaust, dass du irgendwas mitnimmst. Und das hat in einem Sackerl in Wahrheit Platz. Wenn du mehr mitnimmst, dann hast du einen falschen Zugang
zum Mist. Das nennt man die Abgrabscher.
Abgrabscher, wirklich, hassen die so?
Okay. Nein, was wir nennen so, jetzt kommen wir mit den Abgrabscher. Also. Das ist erst, wenn die Messe aus ist, also zum Schluss.
Habt ihr noch was?
Ja genau, habt ihr noch was? Darf ich was mitnehmen? Ist da was zum Verkaufen oder zum Herschenken?
Nicht zum Verkaufen. Darf ich was über?
Ja, ja, das ist ein Wahnsinn. Naja. Aber das sind die Vertriebler auch Wahnsinn, wenn die Messe aus ist, aus den, von den ganzen Standeln, die gehen dann mit 2-3 Kilo Wurst Backeln gegen uns aus, weißt du, aber wer braucht das? Das ist die Gier, das ist die reine Gier. Ist das.
Warst du schon mal auf der Messe in Wien vom Regal, vom Handel?
Mm-mm.
Ja, da sind wir ja seit, glaube ich, über 10 Jahren Aussteller. Es ist wirklich eine sehr gute Messe, wir haben da wirklich viele gute Leute schon kennengelernt. Sagt dir Regal was? Ist ein Handels...
Ja, ja, klar.
Genau, eine Tagesveranstaltung, da kommt der ganze Lebensmittelhandel hin und die ganzen Hersteller, you name it, also wirklich jeder Große ist dort, macht der Standl und hat die Produktinnovationen der nächsten 12 Monate mit und das palettenweise. So. Und die haben diese Kartonwagerl, die auf Rahlen sind, aber da hat echt was Platz. Also ich glaube, da kannst 5 Kisten Bier reinstellen. Solche Riesendinger sind das. Und da rennen sie alle umeinander, alle. Und nehmen da ein Backel, da einen Karton, da eine Kisten und rennen alle mit 20 Kilo Futter raus. Also das schaut immer so aus, wie wenn so eine Horde Kaufleute, wo einfällt, und sie dann praktisch, ich meine, das sind ja wirklich Muster, also das Orge ist, die nehmen ja das jetzt nicht für sich mit, weil das sind eh Kaufleute, also die können ja nicht ins eigene Geschäft gehen und sie, aber der Mensch ist dann doch so, ich glaube, wenn er was geschenkt kriegt, dann kann es gar nicht genug sein. Das habe ich schon gesehen. Und zum Schluss dann ist immer Halligalli in der letzten Stunde, weil dann, was die Paletten, die noch so halb voll sind, da siehst du es schon, wie dann die Leute motiviert sind, damit größere Gefährte kommen und dann alles auszahlen, was nur irgendwo auf Paletten draufsteht. Ich habe mir gedacht, es ist ja, ich muss zugeben, ich habe mich da selber schon mal ertappt für Sachen, die mir total taugen. Also was der, was du merkst, Wiesbauer hat so ein ganz kleines, so Mini-Cabernossi-Ding rausgebracht, die sind wirklich geil.
Ja, aber mir bei den Fleischhocker,
5 Kilo von dem Zeug, 5 Kilo.
Aber wenn die Fleischhocker die großen Wurstdinger mit haben, was die Wurstrauen, die großen, was tust du mit so einer 3,5 Kilo Wurst, extra Wurstrauen? Also das musst du ja
drauf sitzen.
Der Herrschenger, das ist ein Wahnsinn.
Aber da merkst du, das ist spannend, das sind alles Leute, die haben, also die können sich, ich will nicht sagen, alles leisten, aber die haben das alles stehen und trotzdem taugt es einer, wenn sie was geschenkt kriegen. Das ist psychologisch, finde ich, das ist total geil. Und die Hersteller, das funktioniert, weil die haben dann den 17. Flavor und die 18. Vorab und was der jetzt, müssen was Neues bringen.
Ja, das ist die Frage, ob sie das neue bringen müssen, weil ich habe mal gehört, dass ein Schokoladehersteller 70% der Innovationen wieder einstampft.
Du wirst lachen, ich habe dieselbe Diskussion mit dem Kellis-Chef gehabt, weil ich ihm gesagt habe, Alter, ihr bringt jedes Jahr 5 neue Sachen, nämlich wirklich 5 neue, gell? Wo ich sage, wer braucht das? Und er hat mir das dann so erklärt, er hat gesagt, schau her, um immer die Premium-Plätze zu kriegen, musst du was Neues bringen, sonst kommst du nicht auf die Ecken, auf die Brückenköpfe und auf diese, das überhaupt der Logo, da geht es jetzt nicht einmal um die Sorten, sondern da geht es darum, dass du immer wieder präsent und auch innovativ gesehen wirst, weil 80% kaufen eh das Standardsortiment oder 90%. Mhm. Und er hat gesagt, es ist relativ selten, dass von diesen Geschmacksrichtungen dann eine in Standard überführt wird. Also ich glaube, mit 70-80% Sachen auflassen ist dort sogar noch mehr, glaube ich. Und aber er hat gesagt, dass du immer wieder als innovativ gesehen wirst, dass du immer vorn dabei bist mit Farben, Verpackung, also mit allem, was rundherum schwingt, musst du das machen, obwohl es eigentlich wahrscheinlich unterm Strich ein Minusgeschäft ist. Weil du zahlst ja dann
Marketing.
Auch, Vollgas, weil du zahlst ja die Premium-Plätze dann auch und also das ist ja, das schenken sie dir ja nicht.
Ja, ich weiß nur nicht, ob das dann wirklich beim Kunden ankommt, wenn er ja ohnehin die klassischen Produkte kauft. Das ist, glaube ich, so eine intern Marketingblase, wo man sich denkt, da hat irgendjemand einmal was herausgefunden auf irgendeiner Uni in irgendeinem Land. Und,
ist eh möglich. Aber man lebt das halt, sagen wir es einmal so, ob's jetzt wirklich der Key ist. Aber er hat mir gesagt, wenn du das nicht machst, gehst du unter und wirst du eine alte, staubige Marken, die ja vor allem keiner mehr anschaut.
Ich meine, schau Red Bull. Red Bull hat auch Red Bull gegeben, dann hat es irgendwann einmal Sugar Free gegeben, dann hat es ja den Dosen und den Flascherl gegeben. Und jetzt gibt es ja, weiß ich nicht, wie viele Edition.
Genau,
Tom Edition, Wind Edition. Schon,
nämlich 10, glaube ich.
Ja, und jetzt andere war wieder.
Und gingen auch gut mittlerweile. Früher sind die nämlich nicht gegangen und jetzt gingen die auch. Das ist ja, da hat sich auch viel Draht. Das ist ja witzig.
Aber ist auch sicher so ein Grund.
Also ja, Thema. Ja. Und darum sage ich, das Thema ist irgendwie schräg. Also, das immer wieder innovativ gesehen werden und immer wieder was Neues bringen, das brauchen wir offensichtlich. Ich weiß es nicht. Also, die Markenhersteller. Aber jetzt kommen wir mal zurück. Das heißt, ihr seid Vollgas auf der Gast. Bist du persönlich dort diesmal?
Ja, ja, alle 4 Tage. Es ist jetzt also ein Tag weniger. Programm. Der Mittwoch ist weggefallen.
Genau.
Ja. Gott sei Dank.
Also, das heißt, 4 Tage, 5 Nächte.
Muss ich einen Tag weniger durchmachen? Gott sei Dank.
Es sind nur 122 Stunden und nicht 148.
Naja, war nicht weit weg für letztes Jahr. War nicht weit weg.
Also deswegen heißt es nicht 5 Tage wach, sondern 4 Tage wach. Ja, ja gut. Peter, du bist ja der Erwachsene von uns, also der Vernünftige.
Danke. Also das fällt mir immer wieder auf.
Wenn du bei uns bist, oder was? Aber was glaubst du, Peter, also ich habe die Befürchtung, dass der Dienstag der neue Mittwoch wird. Weißt, weil am Mittwoch haben wir die Leute schon wirklich schon, am Mittag haben die schon ab und angefangen. Also da waren schon Standl, die waren schon um 2, waren die fast zusammengerammt. Ist halt für den Gast eigentlich auch scheiße. Und da hoffe ich halt wirklich, dass am Dienstag nicht die Leute dann auch schon so bald abhauen.
Ja, wird man sehen, da wird sich die Messe nicht sicher drum kümmern.
Genau, dass das wollte ich auch sagen. Ich glaube, das muss nicht.
Ja.
Also wenn es gescheit sind, schauen sie, dass so wie beim Regal, da darfst du Strich 18 Uhr erst anfangen zum Abbauen. Und da sind sie richtig haarig. Du kannst es sehr gut herschenken, da kannst du alles mitgeben, aber abbauen und der Stand wird erst abgebaut, wenn der letzte Gast weg ist.
Aber es sind sie überall. Möchten sie.
Ich weiß, dass es natürlich schwierig ist, weil wenn die einen sagen, du, wir müssen weg, wir haben ja schon gezahlt.
Also, Messe abbauen ist immer das Geschissenste an einer Messe, finde ich.
Der Chaos.
Voll das Chaos mit den Parkplätzen zuüberfahren. Voll ich meine, da wollen, weiß nicht, ich glaube, Gast, was hat die 2000 Leute, Aussteller? Also
nein, 700 dabei? Ungefähr.
Ja, Aussteller, aber ich glaube, Personal, wenn
an so, den Städten, ja.
Mit Personal, ich glaube, dass man da
ist schon ganz schön leid benannt.
Also, die wollen alle auf einmal.
Alle durch 10 verschiedene Türen aussehen. Hey, was haben wir letztes Mal gesagt? Kriegt der Sterne oder was?
Ja, voll Gas, da hat man nicht mehr Maßen gehabt. Letztes Mal.
Alter. Das ist so wie im Flieger, wenn man irgendwo ankommt, dann möchten alle zur gleichen Zeit aussehen.
Die 5 Minuten bringen es
die. Total, ja. Alle müssen zum Gepäckband, aber sie müssen.
Und dann stehst du bei der Gepäckwarteschleife,
bei der Gepäck. Lieber 10 Minuten beim Gepäck, genau.
Hat extrem viel gebracht, ja. Ja. Ja, aber das, ich bin gespannt. Ich, wie gesagt, das ist mir leider als Gast auf der Gast.
Also schauen wir mal. Mir werde ich dann bei der nächsten Ausgabe, also nicht bei der kommenden, sondern bei der nächsten Ausgabe, werde ich dann berichten, wie es war. Weil ich glaube, dann haben wir ja schon den Gast hinter uns.
Müsste sie da gehen, ja.
Müsste sie ausgehen, ja.
Und ja, schauen wir mal.
Von den Umsätzen, die du verlierst.
Was? Und der Andi, wenn er mitmacht.
Ja, naja, sicher. Du bist ja ausgezeichnet. Wie viele Preise hast du eigentlich schon?
Das ist jetzt eine Fangfrage, aber...
Drei Weltmeister auf jeden Fall?
Vier
Weltmeister? Mhm.
Ja, das ist eh cool. Also heuer vor allem, heuer ist schon cool, muss ich ehrlich sagen. Also das ist, in England, weißt du, ich hasse ja, also ich freue mich total, weil es so ein richtiges Bauchpinseln ist, muss man ehrlich sagen. Aber es ist total peinlich zum sagen, dort und da. Und trotzdem sage ich es, weil wir haben, glaube ich, habe es letztes Mal erwähnt, bei der International Cider Challenge bei der ICC, das ist auch ein großer Bewerb in England, da haben wir gedacht, nein, ist ja wurscht, schickst das hin, man, was soll es sein, das ist nicht teuer, da kostet die Einreichung, glaube ich, ein 100er, also wirklich, das ist echt nicht teuer. Große Blindverkostung, so wie überall. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, wenn ich jetzt schon was nach England schicke, ist auf die World Cider Awards auch, das ist die große Geschichte. Da haben wir gedacht, okay, dass vielleicht bei irgendwen irgendwas geht. Weißt du, who knows? Und die kennen uns natürlich genauso wenig wie bei der Cider World. Also das ist ja auch, das ist einfach wieder ganz eine andere Partie. Ganz andere Juroren, ich glaube auch 8 Nationen. Und dann haben wir halt mit dem Flammball beide Wettbewerbe gewonnen. Und dürfen uns nach beiden Wettbewerben, das haben sogar beide eingeschrieben, Best Rosé of the World nennen. Und das hat mich schon deswegen irgendwie erstaunt, weil wie kommen die auf uns, also Würstelkoch?
Weil du eingereicht hast.
Ich wollte gerade sagen, weil du es doch hingeschickt hast.
Ja, aber sie hätten ja einen anderen nehmen können.
Ja, aber was eingereicht ist, wird verkostet.
Ja, eh.
Und blind, also.
Eh, aber trotzdem, und darum sage ich,
jetzt also,
kann nicht alles scheiße sein.
Jetzt wird's peinlich.
Ich war gerade gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was du aussehen willst.
Nein, ich will gar nicht aussehen, ich bin demütig und freudig, wirklich.
Jetzt zwei Runden.
Sollen wir das nochmal aufnehmen, oder?
Was wir, also, warte, ich schneide mal raus.
Nein, passt eh. Also, du kannst eh wirklich stolz auf dich, dass du das gemacht hast. Das ist ja Wahnsinn.
Außerdem, auf mich ist relativ, da helfen mir einige Leute zusammen, so ist es nicht. Also,
und eine geile Auszeichnung ist auch. Schaut gut aus.
Ich hab's noch gar nicht.
Aber was ist das, was du im Verkostungsraum eng hast?
Nein, das mit dem Holz? Cider World.
Ah, okay.
Das war was der 24 und 25 mit dem Herzblut.
Wo du dabei warst.
Wo ich wieder nicht dort war. Ja. Bei den anderen bewerbe ich auch nicht. Ja, sorry.
Hast du eine Videobotschaft geschickt, oder?
Nein. Ja. Die sind so, dass das erst bei der Verlautbarung der Preise live dann sagen, wer gewonnen hat. Fertig. Das heißt, du hast gar keine Vorbereitung, keiner weiß irgendwas.
Ja, aber dass du den Preis kriegst, obwohl du nicht da bist.
Nein, gar nichts erfasst. Erst im Nachhinein.
Ah, okay.
Darum, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil eine Videobotschaft. Ich kann mich erinnern, die Gorillas haben einmal ein eigenes Video gemacht für die, glaube ich, Music Awards von Viva oder von MTV oder irgendwas. Also, was die voll aufwendig produziert und dann haben sie nicht gewonnen.
Das ist natürlich auch beschissen.
Sehr lächeln müssen, dann haben sie es trotzdem ausgestreut, weil gesagt, du, da haben sie ein paar Millionen reingesteckt, das machen sie jetzt trotzdem. So.
Hey, jetzt gehen wir mal auf das Thema.
Jetzt gehen wir mal richtig auf das Thema.
Genau.
Leg los.
Peter, du hast heute ein Thema bei uns mitgebracht. Ich glaube, du kannst es selber vorstellen. Wie bist du auf das gekommen und was dich dazu bewegt, dass du einen Zweiseiter verfasst und dass wir darüber reden?
Naja, ich bin ja in meinem zweiten Leben Psychotherapeut in Ausbildung und beschäftige mich mit diesen Themen beruflich. Wie gesagt, im zweiten Leben, neben der Chefredaktion. Und da ist das Thema Entfremdung sehr, sehr, sehr großes. Weil viele Leute darunter leiden, dass sie sich eben entfremdet fühlen von sich selber, von den Dingen, mit denen sie arbeiten, von den Menschen, mit denen sie sind. Und das führt dann zu einem Leid, das man eben auch oft in der Gastronomie mitkriegt. Ja.
Kurz zurückkommen, Entfremdung versus Verbindung heißt der Titel.
Genau.
In welchem Kontext behandelst du das Wort, weil Entfremdung kann alles sein? Kann in einer Beziehung sein, kann
materiell sein. Es ist so, dass man einfach, also in dem Artikel geht es konkret darum, dass man sich eben zum Beispiel vom Produkt entfremdet. Ja, also wenn jetzt die Köche nur mehr alles abgepackt kriegen und mit sehr viel Convenience arbeiten und nicht mehr richtig kochen, dann haben sie zu dem Produkt, mit denen sie arbeiten, also zu dem, was dann am Teller kommt, eigentlich keine Beziehung mehr. Also die Köche, die sozusagen die idealerweise beim Fleisch zum Beispiel vom Nose to Tail arbeiten, die kriegen das Fleisch vom Fleischer, verlegen es, bereiten es zu, die haben eine Beziehung zu dem, was sie machen. Wenn ich jetzt aber die fertig abgepackten Schnitzel kriege, Und die wärmen sie im Extremfall dann nur mehr auf, weil sie schon vorgebacken sind, dann ist das Produkt nichts mehr wert. Dann hat das Handwerk keinen Wert mehr.
Weil der schon fast in die Kategorie seelenlos.
Ja, das ist dann seelenlos.
Also die Liebe zum Produkt fällt da ein bisschen, glaube ich. Aber du darfst ein paar Leute gar nicht keinen Vorwurf machen, weil wir immer einen Jungkoch gehabt bei uns im Gasthaus. Und der Roland, mein damaliger Partner, geht hier und sagt zu dem Jungkoch, der hat angefangen, der war 22, glaube ich, und gesagt, putz mir den Fisch zu. Der Schuppen aber auslösen halt. Dann hat der Hund um den Dom gewerkt und ich bin da zweimal vorbeigegangen und dann hat das ausgeschaut, als wie man der durch einen Fleischwurf draht war, wirklich. Ich sage zum Roland, hey, schau mal hin, was der da tut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der das Handwerk da im Griff hat. Und der war so peinlich, den Koch, weil er das noch nie gemacht hat. Vielleicht irgendwann eine Berufsschule, aber in der Lehrzeit nicht. Der ist aus einer Hütte gekommen, weißt du, wo sie einfach nur Convenience, nur Backerl aufreißen und von wo sollte der junge Mensch das kennen? Ist eh voll arg, weißt du? Da habe ich gesagt, hey, dann sag wenigstens Bescheid, dann sagen wir das. Aber dem war das so peinlich, dass er es nicht geschafft hat. Aber siehst du mal, weißt du, wo die Reise hingeht, wenn du jetzt nur mehr Fischfilets her fertig herkriegst, ja, wie sollst du denn dann das auslösen können, das Ganze?
Das heißt, da habt ihr die Idee dann mit dem Fisch da gehabt?
Genau. Ungefähr
dann. Ey, wenn der das machen. So geil macht, ja. Sag ihm immer nur, er putzt mit dem Fisch zu und hinten aus, ich mache 5 Stationen im Fisch da.
Also, da muss ich wohl einwerfen, was jetzt Convenience betrifft, es gibt Convenience und Convenience, ja. Es gibt ja, ich weiß nicht, Senf, Ketchup ist genauso Convenience.
Definitiv, ja. Ich meine.
Das werden wir selten selber machen. Aber es gibt da Convenience, wo ich das fertige Wiener Schnitzel schon im abgepackten Plastikwandel kriege.
Und das ist einfach auch der Zeit geschuldet vom Mitarbeitermangel. Ist ja auch so ein Nebeneffekt von dem Ganzen.
Ja, nur ist halt die Frage, wenn ich mit so viel Convenience arbeite, und ich habe dann Leute, die dann mit den Produkten keine Beziehung mehr zum Produkt haben. Dann wird das Produkt dann nicht mehr richtig verkauft. Dann frage ich mich, warum man überhaupt in die Gastro gehen soll. Schon klar, es gibt wenig Leute, immer weniger Leute. Es gibt ein Mitarbeiterproblem. Aber es gibt halt auch das Problem der Gästebindung zum Haus.
Aber Convenience, und da kommen wir zum wichtigen Punkt, das betrifft ja das Stürmers Gourmet-Datei ja in Wahrheit genauso, du kannst Sachen gut oder schlecht machen. Weil das Schnitzel, das convenience-mäßig eingefriert, halbfertig ist, könnte auch ein richtig gutes Fleisch sein und sinnvoll gemacht sein. Meistens ist es halt nicht so, weil die Industrie das in einen Fleischwolf reinhaut und standardisiert was runterpresst. Weil du einfach dann mehr Nutzung hast und weil du es genau portionieren kannst und.
Also, ich meine, da haben wir schon oft diskutiert, es gibt ja, wie der Peter sagt, Convenience und Convenience. Da gibt's
und ich glaube, wollte sagen, da gibt es die gastrotaugliche, gute Convenience und den Schrott.
Genau.
Das ist, und ich glaube, das wissen die meisten Gastronomen mittlerweile schon ganz gut. Also ich glaube, das weißt du.
Ja, man muss ja einen Unterschied machen. Es ist ja jetzt in Österreich zum Beispiel die Situation eine ganz andere als in Deutschland. Also in Deutschland traut man sich, was Convenience betrifft, viel mehr als bei uns.
Aber weißt du, dass ich voll verwundert war, dass in Frankreich, wo ich glaubt habe, das ist immer die Wiege der Kochkunst. Ja,
und Frischkochkunst.
Die haben, das sind das Hochconvenience-Land überhaupt. Also die haben richtig viele Convenience-Produkte, habe ich nicht gewusst. Nur mal so ein kleiner Side-Fact.
Es wird auch dort der Köchemangel kein anderer sein wie bei uns, oder? Ja,
aber also. ich verstehe schon den Titel Entfremdung, weil natürlich ist es die Zeit geschuldet und ich sogar bei, weißt du, wenn ich auf der Messe bin, sagen sie, nein, wir machen alles selber, wir wollen keine Convenience-Produkte. Sag ich, weißt du, da kann man diskutieren, sage ich, wir work smart, not hard, bevor ich mir, weiß nicht, jeden Tag 17 Überstunden machen muss, muss ich mir irgendeine Hilfe einholen. Aber ich glaube, was das Problem ist und was ich in der Gastronomie so geliebt habe, du lebst ja mit dem Produkt. Also du weißt ja, das Fisch steht auf der Weide, oder du kennst den Winzer, du bist zweimal, dreimal im Jahr dort, du lebst mit dem, du kennst den Hintergrund, den Background, die Philosophie, die Leute, was dahinter stehen, die Familien, was denken sie dir bei dem? Und wenn du das dann immer weitertragen kannst, dann hast du die Liebe zum Produkt verloren. Und ich glaube, das macht es in der Gastronomie extremst aus.
Genau, es geht ja darum, dass wir ja alle vom Lebensgefühl, das dem Gast verkauft wird, im Grund leben. Ja, alle, die in der Branche arbeiten, zielen auf den Gast hin. Und wenn die in der Branche arbeiten, jetzt nur mehr mit Excel-Listen und Fix-Fertig-Produkten arbeiten und so tun, als ob das Lebensgefühl wäre, dann geht irgendwas verloren. Und das ist genauso, wie du sagst, man muss zum Winzer hin, man muss auch zum Fleischhauer hin, auch wenn man von dort vielleicht das Convenience-Produkt kriegt. Ja? Mhm. Das, so wie du das ja genauso verkaufst. Ja, das ist ja Convenience. Aber da geht es um das Herz dahinter. Was ist das Tier? Woher kommt es? Wie ist die Verarbeitung? Das sind Dinge, die man transportieren muss. Man muss sich einfach mit dem Produkt, wie gesagt, beschäftigen.
Aber ich glaube, das fängt ja schon im Privaten an, weil die kleinen Kinder in der Stadt, die was nie aufs Land kommen, der weiß vielleicht nicht, dass die Tomaten von der Stange kommen, sondern vom Supermarkt. Also die Entfremdung ist ja schon.
Naja, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber da haben wir ja sowieso das Problem, dass das, was wir als Gemüse essen, aus irgendwelchen Plastikmeeren aus Spanien kommt. Und wir Tomaten oder Erdbeeren oder you name it, das ganze Jahr haben wollen. Anstatt dass wir sagen, na, wir nehmen das von unseren Bauern, wir nehmen das in der Saison und wenn die Saison aus ist, dann halt nicht mehr.
Und es gibt keine Erdbeeren im Jänner.
Genau.
Tja.
Da reißen wir jetzt ein Riesenfass auf.
Da reißt schon ein großes Fass auf, weil da sind wir trotzdem alle selber schuld.
Ja, Angebot und Nachfrage. Wenn es gekauft wird, wird es ein Angebot geben.
Also ich muss ehrlich sagen, da muss jeder bei der Nase nehmen. Und wenn er sagt, der würde es unbedingt haben zu der Zeit, dann wird es der Handel anbieten, halt zum dementsprechenden Preis. Und so wird es ja auch gemacht.
Ja klar, ich meine, du wenn eine politische Wahl keine Auswirkung hat im Grund, die Wahl an der Supermarktkasse hat auf jeden Fall eine Auswirkung, das stimmt.
Aber wo Supermarktkasse, da wie viel spannende These in den Raum. Vorgestern eine spannende Diskussion mit jemandem, der sich viel im Lebensmitteleinzelhandel oder auch Lebensmittelhandel auskennt. Und er hat gesagt, die Diskussion auf politischer Ebene wäre zum Thema erhöhte Lebensmittelpreise in Österreich. Wir haben ja um, glaube ich, 8% höhere Lebensmittelpreise wie in Deutschland, nicht wie diese postulierten 30, das stimmt nicht. Also im Durchschnitt, glaube ich, 8% höher wie in Deutschland für genau vergleichbare Lebensmittel. Also jetzt wirklich auch Äpfel mit Äpfel. Und er hat gesagt, das Problem ist, würde der Lebensmittelhandel, es würde es verboten sein, Rabatte zu geben, wären die Lebensmittelpreise in Österreich sogar niedriger. Im Median.
Wir müssen praktisch aufhören, dass wir wieder Rabatt geben können. Aber.
Diese typische 25%, 1 plus 1, 2 plus 1, 5, was weiß ich was, das sind im Schnitt wahrscheinlich eher 10-15% Rabatt, wenn du das overall rechnest. Und wenn du das jetzt praktisch runterrechnest, wären wir wahrscheinlich sogar mit den Lebensmitteln günstiger wie in Deutschland. Nur, wir stellen es anders dar. Der Österreicher will unbedingt ein Pickel draufpicken. Ich habe heute dieselbe Diskussion schon wieder gehabt. Ich werde vielleicht sogar Pickel einführen für einen Transecco drüben. Wenn die Leute zu mir kommen, haben gesagt, das probieren wir jetzt aus.
Was, so,
25% Pickel.
Ja, wirklich. Mit 0,0%.
Nein.
Das war kein 0,01%.
Nämlich 0,0%. Du kannst das draufpicken, musst aber nicht.
Ein Pickel.
Nein, aber er hat gesagt, so als Guzi, wenn man zu uns kommt, er hat gesagt, die Menschen sind, die wollen das unbedingt. Und man ist so konditioniert schon beim Einkaufen, dass jeder sein Pickelbon hat.
Du kannst einen Transeko-Boss machen, weißt du, wenn du 10 hast,
kriegst
du
dann dazu. Das wollte ich gerade sagen, so pervers es klingt. Ja, so pervers es klingt.
Schau da, wenn du einen Bierboss hast, in Oktober, in
der Herbstzeit, genau.
Du hast ja 10 Bier und dann gehst du hin und saufst einfach nur eins mehr, weil du einfach das öfter zugreifen wirst.
Genau, es ist wirklich so.
Es ist
ja, einfach. Aber, und dann denke ich mir, also perverserweise, wahrscheinlich sind die Lebensmittelpreise in Österreich nicht teurer wie in Deutschland. Wir müssen es noch anders darstellen, damit die Rabattflut bei uns besser funktioniert. Also damit man das überhaupt exekutieren kann zum Schluss. Also Bier, 92% werden nur auf Rabatt gekauft. Also nur als Beispiel. Gott sei Dank ist es nicht bei allen Sachen so schlimm. Aber das wollte ich mal zu Deutschland und Österreich sagen, weil wir immer sagen, wir haben einen Deppenbonus.
Der Österreicher Aufschlag hat.
Ja, genau.
Also ich habe einen Artikel drinnen, wo es genau darum geht, nämlich nicht nur dieser Österreich-Aufschlag, der im LEH passiert, sondern der Österreich-Aufschlag, der im C&C-Markt passiert, den ja der Gastronom zahlt und im Endeffekt natürlich dann der Gast und ganz am Schluss wir alle, weil die Inflation dadurch angetrieben wird. Das wird ja den Gastronomen immer vorgehalten, dass sie die Inflation mit antreiben. Und da ist dann, wenn man sich das genauer anschaut, da gibt es keine 25%, ja, oder keine großartigen, es gibt einmal da
sehr
und da.
Sehr selten und sehr nur selten, auf MHD-Geschichten, weil die wollen ja wirklich nur, dass das Zeug nicht verdirbt. Das ist ja wieder was anderes.
Ja, Und da ist es auf jeden Fall so, dass wir natürlich auch diesen Deppenaufschlag zahlen.
Ja, aber da ist was anderes. Das stimmt. Bei Großhandel sozusagen ist da auf, das ist wirklich vergleichbar. Ja. Aber im LEH, im Einzelhandel eben nicht. Also das ist pervers.
Ja, da kann ich zu wenig rechnen, da kann man das zu wenig gut anschauen. Aber es ist halt so, dass dieser Warenkorb offensichtlich ja doch, das hat ja die Arbeiterkammer ausgehoben.
Der Inflationswarenkorb.
Den Inflationswarenkorb, und der ist, ich weiß nicht, ob das rabattbereinigt ist, keine Ahnung.
Nein, ist eben nicht, ja. Genau.
Die Rabatitis in Österreich ist brutal. Jetzt haben sie gerade eine Marktstudie gemacht, da sind 500 Anzeigen ausgegangen, bei der Rewe, Spar, Billa und alles Mögliche, weil du musst, wenn du einen Rabatt hast, darf der nicht unter dem von den letzten 30 Tagen sein, und da hat das Marktamt voll viel aufplattelt. Das sind ganz Österreich, haben es zum Aktion scharf gemacht, und haben es, glaube ich, jetzt über 500 Anzeigen ausgegangen.
Da habe ich nur eine lustige Geschichte, ich bin jetzt gespannt, ob ihr das kennt. Wenn jemand einen Stadtpreis ausruft im Handel, kann er sich den selber definieren?
Glaubt was, ihr? Ein Stadtpreis?
Den Stadtpreis, was der, also statt 10 jetzt 5 Euro.
Ob er es ihn aussuchen kann?
Hm. Und das marktrechtlich erlaubt ist.
Warum nicht? Das ist ja ein Verlustgeschäft.
Eben nicht, ist nicht erlaubt. Der Staat kann dir sozusagen sagen, ob dieser Preis marktkonform ist oder nicht. Wenn er nicht marktkonform ist, darfst du ihn nicht ausloben.
Na Moment.
Weil da geht es eben darum, dass du einen fiktiven Stadtpreis eindruckst, damit dein Jetztpreis günstig ausschaut.
Ja, nur, ich meine, jetzt können wir das alle nicht überprüfen, aber es werden ja sehr viele Gesetze gebrochen, weil sie nicht geahndet werden, ja. So wie der Andi gerade sagt, das Marktamt ist ausgefahren und hat kontrolliert, wie ist das eigentlich mit diesen 25%, stimmt das oder nicht? Ist man draufgekommen, dass das nicht stimmt?
Ja. 500 Mal nicht.
Ja, nämlich 500 Mal nicht. Und, der Handel reagiert, ja, es ist so ähnlich wie
200 paar Tausend dann ist.
Ja, das ist im Endeffekt ist es so, das ist wo kein Kläger, dort genau. Kein Richter, genau. Und die Leute können halt, mag sein, dass es verboten ist. Aber
die Frage ist, ob sie weiter heute. Aber es gibt gerade einen aktuellen Justizfall, der jetzt eben ausjudiziert worden ist, gegen einen nicht unbekannten Nicht-Lebensmittelhändler, also Non-Food, aber ich rede jetzt nicht weiter. Und wisst ihr, wie der Preis dann heißt, wenn der so aus der Luft gegriffen ist praktisch? Gibt es einen Rechtsterminus dafür? Ein Mondpreis.
Ein Mondpreis?
Ja, weil den kann man nur am Mond erzielen, weil auf der Erde nicht.
Okay.
Das heißt, steht im Gesetz so drin. Aber ich gesagt, ich habe mich fast angewischt.
Aber ich süß gefunden. Aber sehr lustigerweise, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt zu einem Großhändler hingehe und ich sage, mein Produkt kostet der Karton 40 Euro, sagt er, pass auf, wir holen aber von euch 8% Rabatt da und 2% dort. Du musst praktisch schon von Haus aus 18, 19% draufrechnen und das ziehst du dann am Jahresende wieder an. Da haben sie Aktionen eingerechnet, Rabatte eingerechnet, das holen sie eh wieder vom Handel. Weißt? Du treibst einen künstlichen Tee und musst dann am Ende des Jahres musst das wieder in den Handel zurückzahlen. Also es ist ja eine komische.
Ja, wir leben ja in der.
Das ist eine Art Rabatitis, nur anders.
Naja, aber wir müssen ja jedes Jahr um, ich weiß nicht, wie viel Prozent mehr für unsere Leistung oder unser Produkt verlangen, um eben dem System zu entsprechen. Ja, das wird irgendwann mal. Bricht es. Ja, irgendwann funktioniert das nicht mehr.
Künstliche Preistreiberei praktisch.
Ja. Ja, klar.
Aber kommen wir wieder mal zurück zum Artikel, was ich ganz interessant finde, weil du hast ja geschrieben, wirklich habe ich es jetzt nicht drauf, aber dass der Koch oder der Gastronom, wie du geschrieben hast, lieber Paradeiser aus Spanien kauft, weil es günstiger sind, bevor er vielleicht was nicht anbietet, weil es nicht gibt, oder vom Bauern da. Das haben wir auch schon wieder weit weg vom Lebensmittel.
Oder Paradeiser aus Holland, wobei vielleicht kann man die fühlen.
Was meinst du? Groß oder was?
Zweimal. Weißt du, für die Paradeiser.
Die hast noch nicht Tomaten da.
Die hast noch für die Paradeiser. Nein, aber das, ich meine, dass man weg ist vom Lebensmittel, kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man sich einfach die Zeit nicht mehr nimmt oder dass man einfach die Zeit und die Energie nicht hat, dass man sich mit 50 Hersteller persönlich trifft und die Story wichtig ist?
Was auch immer der Grund dafür ist, geht es ja darum, dass dieses Gefühl der Entfremdung, also als Oberbegriff jetzt, ja, dass man nichts mehr mit den, dass man irgendwie die Lust verliert, dass man irgendwie den Spaß, den Sinn im Leben verliert, das ist ein, dass man nicht mehr genau weiß, was man da eigentlich macht. Dass das die Frage aufwirft, macht das so wie Arbeit Sinn, aus dem Backel herauszuarbeiten oder einen Gast als Parameter in einer Excel-Liste zu sehen oder sich selber nicht mehr richtig zu spüren. Ja, wenn das der Fall ist, dann muss ich sagen, okay, ich muss mein Leben ändern. Das ist nicht menschenwürdig. Ja, es ist nicht menschenwürdig, so mit Produkten, mit sich selber oder mit dem Gast umzugehen. Darum geht's. Und wenn jemand so weit ist, dann ist es eigentlich so ein Zeichen vom Unbewussten, dass das sagt, stopp, mach was anderes oder mach das, was du machst, anders.
Meinst du, dass das schon ein bisschen so eine Servicewüste wird, gerade im Zwischenmenschlichen?
Naja, schau, wenn wir jetzt uns als Privatleute hernehmen und wir rufen bei irgendeiner Service-Hotline an, weil du gerade Service sagst, ja, und du kommst dann zu irgendeiner KI-Stimme, mit der du nie zurechtkommst, weil die nicht versteht, was du willst und umgekehrt, dann kommst du irgendwie verarscht vor. Ja, du kommst da als Kunde, wenn du in einer Excel-Liste drinsteckst, wo du nur Parameter bist, Kundennummer XY, kommst da im falschen Film vor.
Wenn ich sage, Service wüsste, wenn du jetzt irgendwo ein Handyproblem hast und du willst eine Hotline anrufen, gibt es ja nicht mehr, gibt nur mehr Chatbots und das macht mich verrückt. Du wirst da für mich als Mensch, als Konsument nicht mehr wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich möchte, wo mir gleich geholfen wird, wo ich anrufen kann, meine Frage stellen, dann wird das erledigt.
Aber das ist ja genau das, was wollen.
Was mich verrückt macht.
2 Millionen Kunden, die uns in die Klappe halten hey, und sind nicht so blöd ihre Wünsche äußern.
Nicht beschweren.
Genau.
Ja, das ist ja das Problem, dass wir uns nicht mehr aufregen. Wir gehen, weil du früher die Schule angesprochen hast oder die Ausbildung oder Elternhaus angesprochen hast, wir gehen in eine Schule, wo man noch, ob die jetzt Pflichtschule ist oder AHS, wo du nach 2-3 Jahren 80% von dem, was du gelernt hast, nicht mehr weißt. Das ist auch eine Form von Entfremdung. Ja, du lernst irgendwelche Kurvenberechnungen, die du nie im Leben brauchst, aber 1 plus 1 kannst nicht zählen. Oder du kannst nicht lesen. 30% der Leute können nicht lesen, zusammenhängend.
Ja, oh, bei uns?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Echt? Die Zahl ist so hoch?
Es ist sogar echt schockierend, weil das würde man ja in einem zumindest am Papier gut entwickelten Land gar nicht erwarten.
Oh, das schreckt mich zu schon, 30%.
Ich meine, ich glaube, die echte Analphabetenquote ist nicht so hoch, aber
die ist nicht so.
Ich glaube, unter 10%, aber es ist trotzdem immer noch viel. Eigentlich also, immer noch wahnsinnig viel.
Wir merken in unserer Arbeit, dass wir einfacher formulieren müssen, mit wenig Fach- oder Fremdworten, damit der Leser versteht, worum es geht. Das Niveau sinkt.
Ich meine, blöde These, was ist, wenn man praktisch. Es macht man ja im Grunde Überschrift, dann sozusagen Zusammenfassung und Text. Wenn man das praktisch für 3 verschiedene Lesegruppen einmal wirklich einen Text, der wirklich nur 1 Minute dauert und alles drinnen hat, einmal der 5 Minuten dauert und einmal der eine halbe Stunde dauert, ja, das auch auszeichnet.
Das macht man im Grunde.
Mit Grün, Gelb und Rot oder umgekehrt. Weißt du, was ich meine?
Ja gut, dieser Ampel willst du dir ja nicht,
die Ampel, Entschuldigung,
aber ja, aber dem wirst du dir ja nicht wirklich unterwerfen. Aber ja. De facto ist es eh so, wenn du eine Nachricht hast und du hast, weiß nicht, du hast Instagram, du hast Facebook, du hast X,
ja, aber nebeneinander auf derselben Seite.
Was soll da draufstehen? Für
nicht draufstehen. Nein, für jemanden, der nur 1 Minute Zeit hat, der 5 Minuten Zeit hat und der sich länger Zeit nehmen will. Also ich meine absichtlich, weil es gibt ja manchmal Zeiten, wo ich sage, ich habe jetzt genau 1 Minute, ich will mir das jetzt echt nur kurz anschauen und dann lese ich mir den kurzen. Wirklich. Also ich sage einmal, man kann auch mit ein bisschen Hirn entabieren. Trotzdem ja nur oft sagen, der interessiert mich jetzt nicht so, dass ich mir eine Stunde da reinlese. Aber kurz interessiert es mich schon.
Meinst du, so wie Zusammenfassung anteasern und was
ja, interessiert? Ja, wirklich. Nein, das meine ich jetzt nicht einmal negativ, sondern ich sage, ich will mir vielleicht, und wenn mir der kleine Text dann gefällt oder wenn mir das interessiert, dann werde ich wahrscheinlich vielleicht sogar über den kleinen zum großen Namen gehen. Also praktisch ein Anfüttern durch durch einfacheren Einstieg. Weil vielleicht ist es einfach oft ein bisschen zu, wie soll man das sagen, einfach zu intellektuell, vielleicht auch zu verkopft. Weißt du, was ich meine? Also.
Ja, aber dann, erstens einmal, weiß ich nicht, wer sich das Papierpreis technisch leisten kann.
Weniger Werbung?
Ja. Das ist eine gute Idee.
Kannst du mit Harry befolgen?
Ah ja, liebe Grüße an den Harry.
Das Verkaufsmonster hat wieder zugeschlagen.
Ja, genau.
Aber du, ihr habt zuerst gerade ganz was kurz angesprochen. Und du hast ja gerade gesagt, zu verkopft. Und im Vorgespräch hast du auch gesagt, du warst jetzt auf den Journalistentag für die Prowein.
Mhm.
Und da hast du auch jetzt gesagt, dass das Ganze zu spezifisch wird, zu verkopft wird, das Ganze. Und das ist ja auch eine Art von Entfremdung, weil wer so in seiner Fachwelt-Bubble lebt und der Endkonsument, also der Otto-Normalverbraucher, der was nicht so tief in der Thematik drin ist, dass der dann eigentlich sich gar nicht mehr auskennt, oder?
Das ist
eine Art von Entfremdung.
Ja. Das ist die Problematik, die wir das sowieso durch KI jetzt haben. Ja, also wir haben jemanden, der uns das Denken abnimmt. Und wenn wir auf so jemanden treffen, wie zum Beispiel einen super Weinprofi, der sich den ganzen Tag nichts anderes macht als Wein verkosten, und wir haben unter Anführungszeichen das Glück, mit dem Wein zu verkosten, wird es den meisten Leuten so gehen, dass sie aussteigen. Die zu wenig über den Wein wissen, zu wenig rausschmecken, weil sie es einfach nicht trainiert haben. Ja, as simple as that. Und die Komplexität, mit der die Leute auf den Otto-Normalverbraucher hinhauen mit Worten, beziehungsweise sich so eine Mauer rund um sich herum, um ihre unter Anführungszeichen, um ihr Weinakademikertum machen, schreckt ab.
Ja, weil dann, also man es kontraproduktiv
schon. Das ist total kontraproduktiv. Ich muss ja Wein hat ist etwas für eine Elite, hat es den Anschein. Je mehr er kostet, desto mehr Elite. Dann ist es aber für einen Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht mehr verständlich.
Peter, kennst du den Ausdruck, wenn man sagt, das ist so akademischer Wein, das ist so philosophischer Wein, da musst du viel drüber nachdenken. Wenn das einer zum Gast sagt, da denke ich mir, der hat Wien verarschen. Gibt's aber Leute, kennst du den Ausspruch?
Ja.
Der Wein ist so viel zum Nachdenken.
Es gibt zu Wein einen Einstieg, das heißt, der macht Spaß. Ja. Und wenn du das wenn du auch Spaß dran hast, dann trinkst weiter und wenn nicht, dann trinkt man halt einen anderen. Ja.
Aber es ist oft so eine technischen Berufe, was du, wenn du bei einer Hotline anrufst, wie du im Workspace gearbeitet hast, sagt er, du, was du, das musst du online, wo ich einstellen kann, wie ist das? Wo ich online das warten kann am Laptop, das installierst du, TeamViewer nicht.
Die TeamViewer-Geschichte, ja, genau. Also Fernwartung, ja.
Und der Hand kommt mit Fachausdrücken, ich bin so explodiert, weil ich kein Technik-Freak, was der hat mich angeholt. Dann sage ich jetzt, warte, pass auf einmal, wie viel pH-Wert braucht der BSA? Sagt er, was? Sag ich, ja, biologische Säurebau, weißt du das nicht? Sagt er, woher soll ich das wissen? Sag ich, und du Vogel, du, woher soll ich das wissen, was du halt bei den scheiß Computer rein? Du bist ja du in meinem Computer wegen dem.
Schämen wir dann mit einer anderen Nischenbegabung einer dann richtig das in den Pfeil anziehen kann.
Aber das nenne ich auch Entfremdung bei sowas, weißt
du? Absolut.
Fachwörter haben wir darum, wo ich nur mehr Bahnhof verstanden habe und sowas regt mich voll.
Na, absolut. Gerade bei Technikern fällt das natürlich total auf, genau. Weil die in einer Bubble leben, die total abgeschlossen ist. Man hat überhaupt keine Ahnung, wovon die überhaupt reden. Man weiß nicht, wie das ganze Zeug funktioniert. Und man möchte nur die Hilfe haben bei einem Ding, das man ja selber nicht kapiert, ja. Wo trage ich den Wert X ein, damit ich dann am Ende, damit unterm Strich was rauskommt?
Du hast recht, die Weinwelt ist da sehr gefährdet bei
Ballett. Und man versteckt sich auch hinter den Fachbegriffen.
Ja, klar.
Das merkt man schon. Also, es gibt Leute, da merkst du richtig, wenn du einen richtigen Knopf drückst und dann weiß, der Hund geht jetzt ab. Und dann denke ich mir, nicht verstanden, warte, 3 Sekunden, nicht verstanden.
Liegt nicht am Dialekt.
Keine Ahnung, nicht verstanden.
Das Schlimmste ist dann,
keine Ahnung, Vergleiche mit anderen Sachen, die ich auch nicht kenne. Also, weißt du, wenn sie dann praktisch anfangen, das ist ja auch und das schmeckt so wie dort und das schmeckt so wie da und das könnte aber eher mehr so ausbauen, hin und her, sage ich, ich kenne weder A noch B noch C.
Das Schlimmste finde ich ist, wenn dann der Winzer hergeht und den Leuten, dem Otto-Normalverbraucher, der sich für den Wein interessiert, der zu ihm kommt und seine Zeit dafür hergeben will, den Wein zu verkosten, wenn der ihn dann vom Restzucker oder Maische oder sonst irgendein Zeug erzählt, von dem der möglicherweise noch nie was gehört hat.
Weil der Kunde will die Winzerromantik haben.
Der möchte einen geilen Wein haben, der möchte einen Spaß dabei haben.
Der Christoph, heute war ja der Christoph da. Christoph Hein, liebe Grüße an dieser Stelle. Und mir zufällig ruft mir Kundschaft an, sagt, hey, er steht unten, er hätte gerne was kurz. Sag ich, ja, passt, wir nehmen Essen fertig, schau ich gleich runter. Christoph ist gerade da, mit mir machen alle paar Wochen einmal eine Beratung, weil er ist wirklich ein guter Coach. Und er sieht das ganz von außen, gell, weil er steckt da nicht mittendrin. Und er sagt, hey, ich gehe gleich mit runter. Und dann habe ich denen eine kurze Beratung gemacht, weil die waren zwar, glaube ich, schon mal bei der Eva, aber noch nicht bei mir. Jetzt habe ich nicht gewusst, was kennen sie nicht. Dann habe ich gefragt, du, was kennst du schon? Und dann habe ich gesagt, probieren wir noch was anderes. Und dann habe ich gemerkt, und was der, und Wildapfelsorten, Vergärung voll, und dann glaube ich, 5 Minuten ist so mir richtig aus mir rausgesprudelt, gell? Und die waren dann total, ich habe es auch gespürt, die waren total verwirrt. Und dann haben sie gesagt, ja, Karton von dem und dann von dem. Also ich habe gemerkt, die waren schon ganz woanders.
Aber der steigt da vorne, aber zweiten Satz steigt aus.
Genau. Und dann hat der Christoph gesagt, er hat gesagt, du musst da in Zukunft das anders machen.
Aber ist ja gut, dass du wieder meinen hast, der die
genau.
Abholt.
Ja, genau. Und er hat gesagt, mach der Schüdeln für dich selber, dort bei den Sorten, wo die 5 Schlagworte dort stehen und nur die. Und er hat gesagt, genau auf die hängst du auf. Warum, wieso und für was? Wo passt's? Wie schmeckt's? Und was bringt's? Also so in die Richtung.
Die Hard Facts halt.
Ja, Vollgas. Aber nur einfach, was der so wie frisch und fruchtig, eher Aperitif. Weißt du, sowas. Das interessiert die Leute. Und dann habe ich gedacht, habe ich sicher auch gesagt, aber in dem anderen Konvolut der anderen 200.000
Zeichen. Das sind deine Worte gesagt.
Wahrscheinlich. Weißt
du? Ja, genau.
Und das ist, was du... Was
weil Säure hoch und was ja, der ja, und anders ausbaut und... Aber weißt du, das fällt dir gar nicht auf. Aber ich finde es ganz witzig, was du das gesagt hast in der Weinbubble, Peter. Bei mir ist das so gewesen im Gasthaus, ich habe mich nicht geschaut, ich habe gesagt, wo dürfen wir uns preislich irgendwo einfinden. Weil was hilft es mir, wenn ich den jetzt... Der sitzt da, der kommt einer, hat einmal was zum Essen bestellt, was der schaut, ins Restaurant, der ist ja nur von Emotionen beeindruckt und dann kommst du mit so einer Weingläschen ums Eck und dann erzählst du ihm, du weißt der Teufel was und dann sagt er, ich will nicht den Wein um 30 Euro saufen. Also geht schon mal an der Thematik vorbei bei vielen Leuten. Ich frage ihm, okay, wo können wir sie ungefähr einhalten, was kennt ihr, dass mir euch einen guten Wein empfehlen und dass es mit einem guten Gewissen rausgeht und nicht mit einer überteuerten Flasche rausgeht, was ihr eigentlich nicht wollt. Und da sind wir beim Thema, denen Leute zuhören und denen Zeit geben. Weil auf der Messe merke ich es auch, du klärst denen Leute, also ich muss immer so lachen, sagst, da ist das Fleisch drin, reines Bio-Rind, reine Rinderhüfte und da ist die Soße drin und das wird dann zusammengemischt und ich erkläre da und schaut so, was ist da drin? Fleisch habe ich gerade gesagt. Aha, und was ist da drin? Soße habe ich gerade gesagt. Aber was die Leute kombinieren das schon wie, wo können sie es einsetzen? Also die haben ja ihre eigenen Gedankengänge und du fährst halt mit deinem Fachwissen, weil du es immer machst. Überrumpelst das, ja. Und da ist auch,
Kunstdarm
und huha. Und da ist auch die Verbindung, finde ich, weg vom Gast, zum Gast dazu.
Ja, genau darum geht's. Man muss eben, so wie du es früher gesagt hast, die Leute dort abholen, wo sie sind und nicht dort, wo man sie gern hätte. Weil dort sind sie nicht. Und das ist das Ding, ja.
Gutes Beispiel, die zwei, die ich halt eigentlich schlecht beraten habe, aber glaube ich dann doch zufrieden waren, weil wir haben dann noch ein bisschen was gekostet, also eigentlich während dem Reden, und ich glaube, sie haben sich beim Kosten einfach selber gemerkt, was einer schmeckt, was auch durchaus sinnvoll ist. Und die haben dann gesagt, weil es ist so schön, wenn man mal persönlich sie kennenlernt, weil jetzt hat man endlich ein Gesicht, und jetzt haben wir das einmal gesehen da und voll super, und jetzt wissen wir, wo wir hinfahren, und jetzt waren wir dann schon mal da, und dann wäre eine Kattel mitgegeben und gesagt, hey, schreibt's mir WhatsApp, schreibt's mir SMS, ich nehme mir gern Zeit, und man, das ist voll super, und handgegeben und voll gefreut, und das nach Viertelstunde, die waren vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten da, weil so lange haben wir es gar nicht gemacht, und haben gesagt, ja, da kommen wir uns mit der Family und so, also, das Persönliche, auch wenn es nur zeitlich beschränkt ist, du musst ja dann nicht zwei Tage mit dem auf einem Powwow gehen und die Friedenspfeife, ich meine, kann man.
Why not?
Genau, warum nicht?
Warum nicht? Das ist die Frage.
Aber das wird ja noch, also, weil ich das früher so ein bisschen angerissen habe, das wird noch stärker werden, weil wir ja durch die KI, da wird uns die Intelligenz abgenommen. Das ist ja nicht, die KI ist ja nicht ein Papagei, der sagt, was man ihm gelernt hat, weil ein Papagei lernt vielleicht 3-4 Worte oder vielleicht einen Satz. Aber die KI hat, ich weiß nicht, wie viele Tonnen an Bits and Bytes in sich. Ja, da ist die Basis eine ganz andere. So, wenn du fragst sie irgendetwas, sie wird eine Antwort geben, manchmal falsch, aber das wird immer besser. Ja, das brauchst du dann nicht mehr überlegen. Wenn du heute einen Rechenweg eingibst oder du sagst, ich verstehe nicht, wie die Prozentrechnung funktioniert, dann ist nicht nur so, dass du die Antwort kriegst auf die Rechnung, sondern du kriegst dann noch 15 andere Wege, wie man es auch noch rechnen kann. Ja, also Intelligenz ist sozusagen elektronisch und das wird das wird unser Leben schneller beeinflussen, als jeder denken kann. So, was bleibt uns? Uns bleibt die Emotion. Uns bleiben unsere Sinne. Dies ist menschlich, das kann die KI nicht. Und diese Interaktion mit Menschen, das wird immer wichtiger. Und wenn du da freundlich bist und Brücken bauen kannst, dann bist du der Kaiser.
Ist das in der Gastronomie dann auch so, Brücken bauen, Geschichte, also ich sage Bilder erzeugen, Storytelling, wie man es ja heutzutage sagt. Wenn du jetzt sagst, du hast von einem Bauern, hast du das Fleisch, von dem hast du das Gemüse, von dem hast du das, das, das. Natürlich ist es der Zeit geschuldet, alles von Annehmer. Erstens kriegst du Rabatte, das haben wir wieder beim Thema.
Sicher.
Und zweitens, Großhandel.
Und zweitens, muss man ehrlich sagen. Ja,
und zweitens hast du dann das Thema, du hast sehr großer Zeitaufwand, wenn du jetzt zu jedem kleinen Bauern fährst. Aber ich glaube, dass die Verbindung zum Produkt auch deswegen verloren gegangen ist, weil sie keiner mehr, also nicht alle, die dürfen jetzt nicht wohl sprechen, einige trauen sich, wie soll ich sagen, ihre Produkte nicht zu an dem Preis anbieten, was sie eigentlich wert waren. Was ist dahinter stehen und sagen, hey, ich fahre zum Bauern am Nachmittag in meiner Zimmerstunde, ich hole das Gemüse, das ist ganz frisch und da hätte man wieder in der Gastronomie was zu erzählen. Dann bin ich wieder näher beim Kunden hierbei. Da schenke ich wieder mehr Aufmerksamkeit. Ist vielleicht auch, was du ja geschrieben hast, das Teambuilding, es leidet ja die Mitarbeiter, das ganze Team leidet darunter. Ich kann mich erinnern, ich war auf der Flight anbissen, weil sie krank waren. Das war schon wieder gegangen. Ich meine, du bleibst ja schon wieder daheim. Und heute denke ich mir, Alter, wenn du krank bist, bist du krank. Weißt du, wie viele junge Leute heutzutage sterben? Nur weil sie einen Herzfehler haben, weil sie mal eine Grippe überdacht haben. Und das sollte nicht sein. Und das ist auch volle Entfremdung, weil du selber so gestresst bist in der Gastronomie, mit einem Tagesgeschäft und allem ist irgendein Scheiß. Und dann bist du auf die Leute angefressen, wenn sie krank sind. So fertig sind wir schon in der Gesellschaft. Weißt du?
Wie seht ihr das Thema? Wenn schon viel über den Großhandel gekauft werden muss, weil es vielleicht logistisch oder zeitlich nicht anders geht für diese Wirk- und Gaststätte, dass man sich als Produzent mit dem Großhändler sozusagen auf das einigt, dass man meinetwegen ein, zwei, dreimal im Jahr wirklich auch physisch in den Märkten präsent ist und das Gesicht und vielleicht die Geschichte denjenigen sagt, die sie interessiert.
Ich muss mal vorausschicken, das, wie wir bis jetzt Handel betrieben haben, wie der Großhandel funktioniert oder Einzelhandel funktioniert oder wie wir als Menschen funktionieren, das hat bis jetzt ja gepasst. Ja, das war ja, weil sonst hätte sich ja schon vorher jemand aufgeregt. Jetzt plötzlich kommen wir drauf, okay, da gibt es einfach Unstimmigkeiten. Warum? Weil der Großhandel nicht so mit dem Leben nachzieht, wie es eigentlich notwendig wäre. Und natürlich, zum Beispiel die Großhändler haben ja alle riesen Hallen gebaut, um die Leute zu begrüßen. Plötzlich ist die Zustellung gekommen und jetzt stehen die Hallen da und die Ware ist auf der Straße. Ja, weil Zustellung so viel gewonnen hat. Ja, dann war also vor noch, keine Ahnung, 15 Jahren, war es ein totaler Planungsfehler. Das hat man aber nicht vorhersehen können. Und jetzt ist, um die Frage zu beantworten, ist natürlich logisch, dass es geschickt wäre, gerade Klangproduzenten, ja, den Produzenten ums Eck, der jetzt gelistet ist im C&C, erkennen zu lernen. Jetzt nicht nur nicht zu trinken, wo du dahinter stehst und hinter deiner Pudel stehst und dann irgendwas ausschenkst, sondern dass du sagst, bau Beziehung auf. Ja. Sag, wer ich bin, was ich für Idee habe, ich gebe da meine Ideen weiter, dass du sie an den Gast weitererzählen kannst, dass wir ein sauberes Produkt machen und dass du nicht am Bauernhof fahren musst oder zu mir in die Produktion fahren musst, sondern wir treffen uns im Supermarkt. Das sind ja Kommunikationsgeschichten, die kommen werden, ganz bestimmt.
Aber ich glaube, die große Frage ist, das ist ja ein bisschen so Mitte-Maker-mäßig sozusagen, wie sie es in Amerika ja viel machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die C&C-Anbieter das unbedingt wollen, dass du den Kontakt tatsächlich zum Ursprung kriegst. Weil man könnte auf die Idee kommen, dass man sagt,
kaufe direkt.
Genau.
Na, es also gibt immer noch das Thema Logistik, das kann ich mit 2-3 machen, aber das aber kann ich mit der.
Ich denke ja nur aus C&C-Sicht jetzt. Willst du wirklich die Connection herstellen, die selber obsolet macht?
Ich glaube, dass dieser Neidgedanke muss aufhören, weil was bringt der C&C? Der C&C bringt mir eine logistische Erleichterung. Ich muss nicht mehr auf 15 Bauernhöfe fahren, sondern ich fahre einen an. Ich kann, wenn ich die Möglichkeit habe, die Leute dort kennenzulernen, würde ich sie einladen. Ja, warum nicht? Aber wenn das Produkt in einem anderen Supermarkt oder anderen C&C-Markt genauso gelistet ist, wieso aber nicht?
Würde das schon gelebte Praxis sein, würde man es öfter machen. Weil ich kenne zum Beispiel kaum Großhändler, die das wirklich sehr gut machen. Du kennst ein paar Hausmessen.
Ja, Aber was die Hausmessen ist was anderes, ist, wie wenn du in den C&C-Markt reinstößt. Wenn du jetzt in den C&C-Markt reinstößt, die stehen dann verloren und verlassen da drin, weil wenig Leute einkaufen gingen.
Ja, das ist stimmt.
Ein bisschen verlorene Liebe. Nein, das ist das Thema.
Ich meine jetzt eh vielleicht nicht so, dass ich mich wirklich einstöße, sondern auch wirklich so ein Hausmess,
okay,
so wo an einem Tag 20, 30 Hersteller zusammenkommen, wo extra die Kunden eingeladen werden, wo man sagt, zweimal im Jahr, viermal im Jahr trifft man sie. Da sind über ein paar Hersteller da, da kannst in Franzin sehen, Matthias und
ich glaube, was der Peter gesagt hat, dass das zukunftsmäßig mehr wird, weil, also für mich persönlich war es besser, weil ich mir Personal Brand mache, wie man es heute so gesagt hat, dass ich meine Marken, also mein Einzelunternehmen, dass ich das mehr in Fokus richte, weil wie soll es sonst gegen die Industrie bestehen? Wegen dem Preis kannst du nicht kämpfen.
Du machst ja das sehr exzessiv, also du hast ja viele dieser Hausmessen schon mitgemacht. Genau. Wie läuft das ab?
Also die Leute werden eingeladen von einer Großhändler, werden eingeladen und das sind nicht ausgesuchte Produzenten, nicht immer die gleichen, das wechselt auch, dass das jedes Jahr das Sortiment einmal ein bisschen anders präsentiert wird.
Also ich weiß, das ist jetzt ein Play, aber überschaubare Zahl oder große Zahl? 5 Produzenten, 50 Produzenten?
Nein, immer, das sind schon so zwischen um die 100 bis 150.
Ah schon, also wirklich eine gescheite, also wirklich
eine Halle. Waren 30 Produzenten,
okay.
Aber normalerweise hast du schon, was das sind so viele kleine, also normalerweise sind schon so 100,
okay.
100 Produzenten.
Also wenn man sich jetzt anschaut, das Konzept oder diese Idee hat ja Transgourmet mit der Pur-Messe lebendig gemacht, ja, die jetzt 5, 6 Jahre, glaube ich, existiert, ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall, das war eine Idee, rauszugehen aus dem normalen Messebetrieb und die eigenen Produzenten zu präsentieren auf eine angenehme Art und Weise. Dann gibt es noch ein bisschen ein Showprogramm, da gibt es noch ein bisschen am Abend was zu trinken. Und in der Zwischenzeit ist das voll gesteckt, dass sie die Türen zumachen müssen. Ja,
weil viele Freundschaft, die Pur steht auf Gast.
Aber ist es nicht dann wieder ein zweiter Gast? Entschuldigung, dass ich das sage.
Nein, eben, du hast ja den Produzenten direkt. Ich hab das, was normalerweise im Regal steht, vermenschlicht vor mir, die Leute dahinter vor mir stehen.
Die lebende Flaschen.
Ja, ich kann die Leute fragen, derjenige, der verantwortlich ist. Ja, ich kann die jetzt fragen, wie schaut das jetzt genau aus? Warum muss ich das Produkt oder soll ich das Produkt kaufen? Was hat das mit den Gewinnen auf sich oder whatever? Ja?
Deutsch, fruchtig und aperitiv.
Ich meine, der Unterschied, was du jetzt gesagt hast mit der zweite Gast. Die Pur hat ganz was anderes im Sinn, weil du kommst ja nur als Gastronom rein. Also ich habe mich angemeldet, dann bin ich aufgescheint als Produzent, kommst du nicht rein. Ich habe keine Einladung gekriegt. Keine
Karten. Das heißt, du müsstest als Produzent ausstellen.
Genau. Und du darfst als Produzent nicht rein, auch keine Vertriebler, kein Handel, keine Industrie. Und auf der Gast kommt nicht jeder rein.
Also ja, okay, das macht natürlich schon Sinn, wenn das du da so stark rigoros die Zielgruppe als wirklich Kunden definieren kannst, ist natürlich super.
Ja, aber das war das Beispiel,
ist auch wieder nur,
sozusagen. Ja, genau,
aber es ist ja auch nur einmal im Jahr, oder?
Die Pur ist nur einmal im Jahr.
Ja. Ja. Aber ich meine es ja nicht so ganz groß, weißt, sondern auf ein bisschen kleineren Rahmen.
Ist schwierig, weil umso kleiner das ist, umso uninteressanter ist für die Leute.
Ah, okay.
Also wird nicht so gut besucht. Meine Erfahrung.
Okay. Das heißt, die Konzentration ist wichtig.
Die Konzentration ist schon wichtig, okay. Dass du was bietest. Was bei der Pur ist, ja, da gibt es ein Wein-Event, da gibt es Masterclasses vom Wein her, da sitzt dort, da sind Vortragende. Du sitzt dann dort, ich meine, es ist in der Messehalle, da hat jeder Kopfhörer auf, der Vortragende oder Headset und du kannst es da hören.
Das heißt, die ist auch auf der Messe Salzburg oder?
Nein, auf der Pur.
Jetzt nein, aber
am Messegelände ist es.
Am Messegelände, ja, in der 10er Halle.
In der 10er Halle im April irgendwie so.
Aber nur April, eine Halle und nicht 6 Hallen.
Nein, okay. Und die 10er ist auch nicht ganz belegt, sondern halt nur ein Teil davon.
Also doch eigentlich doch wieder halbwegs überschaubar.
Überschaubar,
aha. Okay, ja, das ist gescheit. Weil die Gast hat schon einen kleinen Nachteil. Ein Tag auf der Gast, wenn du wirklich eine Aufgabe hast,
das ist stressig.
Nein, unmachbar. Ja, weil du wirst ja dann angelenkt da und triffst auch wen. Also das ist ja, wenn du da wirklich was tun willst oder was zu erledigen hast oder wirklich was Neues finden oder erkennen oder kennenlernen, da geht dann einen Tag gar nichts.
Ja gut, aber dann hast du aber auf der Messe nichts verloren, weil du musst ja eigentlich vorinformieren. Du musst ja wissen, was du willst, ja, und nicht da irgendwie durch das Eingangstor gehen und dir mal berieseln lassen. Dafür ist es falsch.
I believe I can fly.
Aber kennst du die Thematik, wie die Corona-Geschichte war, wie sie mir geglaubt haben, dass die Messen alle digital werden? Das war der größte Schwachsinn. Ich meine, sicher hat man was erfunden, aber da rede ich von Entfremdung pur. Weil da hast du da mit dem Produzenten überhaupt nichts zu tun. Weißt du, das Zwischenmenschliche, wenn man beieinander sitzt, ist nur über 1000 Mal besser, als wenn ich online irgendwie über Teams oder über Zoom schaue. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, sowas.
Naja, das wird ja das nicht ersetzen. Nur es gibt halt, was ich früher gemeint habe, ist einfach eine Vorinformation. Ja, das ist jetzt mit ChatGPT oder irgendeiner KI super möglich, weil du fragst der Frage oder du promptest der Frage und du kriegst dann eine Antwort und du suchst dann, ich weiß nicht, einen Premium-Glasspüler und kriegst dann drei Produzenten und zu denen gehst dann.
Ja. Sowas ist gut, aber das war ja mal der Gedanke, dass man die Messen generell virtuell verlagert, was der Viren nicht übertragbar, dass alles safe ist. Weißt du, und du hast dann ein Fenster kennen, hast den Produzenten angeklickt, der hat dann mit dir geredet, aber das ist so ist nicht zwischenmenschlich und das ist für mich Entfremdung sowas. Ja, ja. Und die Zeit, wenn du dich nicht mehr persönlich treffen kannst, das war Entfremdung, weißt du, bin ich froh, dass das wieder vorbei ist, das Ganze.
Also da geht es natürlich darum, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, das ist eine virtuelle Messe brauche ich in dem Sinne.
Wo Menschen sind Menschen, das ist auch der Spruch und das finde ich ja sympathisch, auch wenn es viel mit Wahrscheinlichkeit zu tun hast.
Und wenn ihr da jetzt ausschaut beim Fenster, seht ihr die riesen Baustelle dahin. Das sind genau 500 Meter von da. Da werden zwei riesengroße, oder ist eine? Nein, ich glaube zwei große Messehallen aufgestellt.
Riesig.
Also Wessemels ist lustig. Die Messewels stellt riesengroße Messehallen noch zu den riesengroßen jetzt dazu.
Das waren die ersten Hallen, gell? Ganz die ersten, was
wir haben. Ja, die alten haben sie jetzt schon weggerissen. Das ist ein riesen Renaturalisierungsprojekt und dann stellen sie eben zwei fette Hallen noch dazu. Also das Messethema ist nach wie vor da und Corona hätte es zwar schon ein bisschen beschädigt, aber ich glaube, die Leute sind jetzt eher so wieder zum Sagen, also einmal möchte man sich schon ein Jahr irgendwie persönlich sehen und da ist halt das die einzige Chance, oder? Das ist eine der wenigen Chancen.
Und Gast, muss man auch sagen, ist ein bisschen wie ein Klassentreffen.
Ja, klar.
Weißt, ich finde das so geil, weil du einfach so viel Leute siehst. Und es ist echt witzig, weißt du, wenn du auf Saison bist und wenn du 10 Jahre auf Saison arbeitest, lernst du natürlich, weiß nicht wie viele tausende Leute kennen in der Gastronomie, das sind sicher tausende, und da siehst du die ganzen Helden wieder mal. Und ich finde es ziemlich lustig. Und wenn du die Leute so schaust, wie steif das soll es sein, der was letztes Jahr umgefallen ist von unserem Stadl, oder die, was reingefallen ist, die alte.
Ja, da waren echt ein paar echt Spezialisten dabei. Man muss auch sagen, nüchtern erträgt man die Gast ab 14 Uhr sehr schwer.
Wer ist nüchtern?
Ich sag mal. Ich wollte es noch anmerken, weil ich mir dachte, wuha.
Du hast mir keine Vorankündigung. Peter, was gibt es bei euch am Stand? Der wird mir super sympathisch.
Spoiler-Alarm.
Der Proststand.
Ja, wir haben einen Kooperationspartner diesmal bei uns, und zwar ist das Budweiser Bier aus dem Budweiser Fass.
Mm.
Geil.
Ja, geil.
Ich würde sagen, das ist ein Appell an jeden Gastbesucher, aufs Proststandl gehen und ein Budweiser trinken.
Ja, ich glaube, dass sie mit der Lieferung nicht nachkommen werden, weil ja immer weniger Bierproduzenten auf der Gast sind. Also das ist ja immer weniger und weniger geworden. Stiegl war Gott sei Dank noch da, aber die Brauunion war, glaube ich, letztes Jahr nicht da. Ich weiß nicht, ob sie
Braunion war da schon immer da, Trummer ist schon immer da gewesen, Otterkring ist schon immer da gewesen.
Murau ist nicht da.
Genau, das sind alles schon so Zugpferde gewesen, weil zum Beispiel Trummer war Wahnsinn, oder? Da war halt der Pianist, da ist er abgegangen, da ist er wirklich, war eine richtige coole Party eigentlich dort und war lässig dort, dass die Pfiff gekriegt, die sind aber mit da bloß gerannt, was die Leute haben sich runtergenommen und das ist einfach der Hitzwitscher die ganze Zeit. Das ist leider nicht mehr, muss ich sagen. Also nicht wegen
ich befürchte, es ist einfach unseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschuldet, weil man muss ehrlich sagen, wenn du das zusammenrechnest, was die so ein Stand, so wie der Stiegelstand, den wir ja alle kennen, der ist ja wirklich ziemlich groß, was du da an Personal brauchst, dass du den Stand betreibst, beziehungsweise was da an Kosten über diese 4-5 Tage ausgeht, das ist sechsstellig.
Also was jetzt Bier betrifft, da kann ich nur jetzt vom Werbeaufwand dieses Jahres sprechen, nicht nur beim Prost, so gut wie nicht vorhanden, sondern auch bei sehr vielen anderen so gut wie nicht vorhanden. Bier scheint von den Bierproduzenten aus ein Auslaufmodell zu sein. Die Zahlen, wie sehr das gesunken ist, der Konsum, es variiert, da möchte ich jetzt gar keine Zahl sagen, aber es ist auf jeden Fall zweistellig. Das ist echt eine sehr bedenkliche Geschichte, weil wenn wir jetzt von der Messe sprechen und von Family-Treffen und von Kosten und Probieren, wo soll man denn die verschiedenen Biere probieren? Ich gehe ja nicht zum Getränkehändler meines Vertrauens und sage, bitte gib mir jetzt von jedem eins, dass ich es durchkosten kann.
Am besten kalt.
Am besten war auch da Idee, ja.
Also schmeckt das die Flasche wieder anders wie es ein Fass?
Das kommt auch noch dazu.
Abgesehen davon, ja. Aber jetzt Was in der Vergangenheit passiert ist, dass man die Leute einfach zugeschüttet hat. Ja? Das muss man natürlich anders machen. Was beim Wein zu viel ist, ist beim Bier zu wenig. Mhm. Ja, also ein Bier kriegst du nicht einfach hergestellt. Was willst du? Ein Bier? Fertig? Aha, ist das auch nicht wie das andere?
Also wenn das wer sagt, das verstehe ich nicht, mir ist das wurscht. Ist auch was. Ja. Ich meine, Alter, was ist mit dir los?
Gibt's aber viel.
Ja, extremst viel.
Ich meine, es gibt immer, so jeder hat grundsätzlich seine Marken, aber der Rest ist dann wurscht.
Ja, aber das ist so erzogen. Weil warum gibt es nicht den Sommelier, der da was Bier erzählen kann?
Hat es eher Zeit gegeben.
Warum?
Ja, aber jetzt hat sich wieder alles verlaufen.
Wirklich. Was, Biersommelier?
Ja, hat sich ein bisschen verlaufen, finde ich. Ja. Und auch die Karten mit den vielen IPAs und die vielen Biere, es ist alles viel weniger.
Aber weil es nicht konsumiert worden ist.
Ja, nein, darum sage ich, das ist natürlich, es ist nicht konsumiert worden.
Ja, es ist nicht richtig verkauft worden.
Genau. Aber ich glaube, die Leute haben sich dann gedacht, Alter, gib mir einfach ein Bier.
Ja. Also ich habe 2012 oder 2013 schon angefangen mit den IPAs, die war der erste in der ganzen Umgebung, der schon Craft-Biere gehabt hat. Und wir sind die laufend angerannt. Also ich habe dann selber was getrunken, oder wir haben es dann verkocht, Schwarzbier, alles Mögliche. Aber die haben dann gesagt, hey, da zahle ich für ein Seil 6 Euro und da waren die Leute nicht bereit dazu. Oder sind sie jetzt auch teilweise noch nicht?
Also ihr habt dann das IPA oder AKA International Porn Andy, habt ihr dann schon verkauft. Mhm, also das ist gute Zeug, das ist richtig gute Zeug. Aber ich glaube, das mit dem Bier ist ja schwierig. Übrigens, Fun Fact, wir glauben ja immer, dass wir in Österreich eine relativ hohe Alkoholfreiquote haben vom Bier. Da habe ich ein paar Insights. Was glaubt ihr, wie viel Prozent vom Bier ist alkoholfrei in Österreich?
10%.
Bitter.
Wenn du so fragst, wahrscheinlich geringer. Sind wir bei 5 wahrscheinlich, oder?
3,5.
Ja. Das wundert mich so.
Das weiß ich wirklich aus guter Quelle. Und perverserweise ist da sogar noch das meiste Potenzial momentan für die Brauer drin, weil in Deutschland ist man bei 5. Mhm. Und er sagt, es ist eigentlich wahrscheinlich Potenzial bis 7%. Mehr muss halt die Zeit dann ergeben vielleicht, aber aktuell könnten bis zu 7% alkoholfrei sein und da sind wir weit nicht.
Ja, aber wenn ich es dringend aufhöre, dann sind wir gleich mal bei 6%.
Ja, genau. Stimmt. Es ist Ankündigung.
Brauchst du eine Ankündigung, wird das so schnell passieren.
Also das ist schon spannend und das, aber du hast recht, auch beim Bier, und das ist natürlich auch die Konzernnummer, muss man ehrlich sagen, wie viele Brauereien gibt es denn, wo du hinfahren kannst, wo du mit wem reden kannst? Du musst ins Innviertel und ins Mühlviertel fahren. Also gerade ins Mühlviertel. Nein. Die Mühlviertler Brauer, die haben das gut gemacht.
Natürlich hätte man die Brauereien, es passiert, es gibt ja interessante Gasthausbrauereien, aber das Thema Bier ist einfach, wird werblich nicht mehr wahrgenommen von den Brauereien selber und dann verliert sich halt der Text in den Magazinen und dann liest der Gastronom nicht mehr darüber und dann denkt er sich nachher unterschwellig, vielleicht gar nicht bewusst, ja, Bier ist nicht so das Thema.
Ich muss auch zu sagen, Entschuldigung, wegen Bier, wie wir das Gasthaus aufgespielt haben, haben wir ja Berater gehabt am Anfang und die haben gesagt, scheißegal, was du für Bier hast, einen guten Preis musst du kriegen. Und ich habe gesagt, Alter, sicher nicht, ich möchte, also bei mir kommt kein Testbier einer, Testbier nicht. Aber du kriegst die meisten Rabatte. Sag, das ist mir scheißegal. Ich würde selber gern saufen, ich würde selber gern dahinter stehen, ich will die Marken auch repräsentieren, das muss zu mir passen. Sag, du wirst kein Geld verdienen und du musst irgendein Bier nicht haben, was du am meisten Prozente kriegst. Und so dann denken viele Gastronomen. Wurscht, was für Bier, ja, hauptsächlich kriegen Prozente.
Ja, aber das Problem ist, wenn man sein Zielpublikum verarscht, dann wird man. Das ist halt leider so, dann wird man auf lange Sicht nicht gewinnen können. Und da sind wir jetzt wieder bei der Professionalisierung von früher, weil das Positive an der Professionalisierung ist, dass du ein geschärftes Bild nach außen hin abgibst, deine Gäste viel enger ans Haus bindest, du natürlich welche verlierst, ja, weil Professionalisierung bedeutet, dass du weniger Gäste hast, aber du gewinnst andere dazu.
Ja, du musst genau das wollen.
Die das genau das wollen. Ich habe in der nächsten Ausgabe ein total interessantes Interview mit einem Gastronomen aus Mariazell, der das neu aufgemacht hat, der fürs Wasser 4-5 Euro verlangt, ja, 0,7.
Ja, Flasche oder
0,7 Flasche aufbereitetes Quellwasser.
Flasche gescheit gemacht.
Ja, und das ist wirklich, ich freue mich schon total auf dieses Interview, weil da sind ein paar Dinge drin und der hat mit keinem einzigen Zulieferer irgendein Geschäft. Ja. Der hat ein sauberes Bier, der hat ein sauberes Fleisch, da passt alles. sagt, das tut er sich überhaupt nicht an, der lässt sich nicht bezahlen und der, also er hat mit der Art von Geschäft überhaupt nichts mehr zu tun. Und die Hütte brummt wie ein Trafferhäusl. Weil die Leute genau das wollen.
Darf man fragen, wie es heißt oder ist das
noch? In der nächsten Ausgabe kannst du drüber lesen.
Spannend, auch wieder ein gutes Abschlusswort ist das.
Ja, halt. Er hält die Spannung aufrecht und das ist tatsächlich ein gutes Abschlusspunkt. Hat frage ich einfach einmal so in der Runde, hat jemand noch ein schönes Witzchen parat? Weil, schau, die haben schon drei alle. Genau. Zieht sich einmal das Mikro ein wenig aus dem Arsch und überlegt sich einmal einen gescheiten Witz.
Ja, weil die mir haben gesagt, rassistische Witze darf er keine machen.
Ich glaube, das war er schon, oder?
Nein, ich habe jetzt aktuell gerade keinen, fällt mir gerade keine Chuck Norris Witz. Warte mal, was haben wir letztes Mal gehabt?
Was war meiner? Der Blinddarm von Chuck Norris kann sehen.
Genau, das war's. ja. Wir sind ziemlich niveauvoll, sind wir immer mehr geworden, weißt
du? Ja, Niveau und genau.
Ja, draußen das Orgel nicht mehr zu erzählen. Ich habe leider keinen Witz. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen.
Für nächstes Mal ist die Hausaufgabe, bitte einen Witz mitnehmen.
Dann nimmt jeder
er muss nicht einmal lustig sein.
Er darf nicht lustig sein.
aber ich
jedenfalls geschmacklos sein.
Aber ich könnte dann einen alten ausbocken, der bei Tarantinos Meisterwerk.
Den kennt ja jeder, wenn es.
Ja, aber das ist ein Film, der ist von 1990. Gell? Wenn wir jetzt aufpassen, fühle ich jetzt ein bisschen jünger wie wir.
So alt ist der schon.
Ja.
Oder so alt bist du schon.
Pulp Fiction ist schon alt.
Ja.
Kennst du ihn noch? Also wo Mama Tomate und Papa Tomate über die Straßen gingen und Baby Tomate hinten nachhängt und wird vom Auto überfahren und dann sonst beide Ketchup. Genau.
So, in diesem Sinne, super Abschlusswort.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Peter, dass du wieder den weiten Weg zu uns in die ferne Provinz gewagt hast. Wir freuen uns auf die Ausgabe.
Ja, ich freue
mich. Sie kommt raus in Printform ungefähr welches Datum?
Also sie kommt raus online nächsten Mittwoch.
Also heute. Ja. Oh Gott. Liebe, wenn das Rad der Zeit.
Vielleicht kann man das auch rausschneiden. Aber gut, am Montag drauf geht es dann in den Versand, sodass jeder Vordergast noch das Prost zu Hause lesen kann. Wurscht, ob das passiert oder nicht, wir werden es auf jeden Fall auf der Gast verteilen, in einer sehr hohen Stückzahl. Das wird das sehr, ja, wieder, wie gesagt, fette Ausgabe mit viel, viel Inhalt, viel zu streiten.
Viel zu streiten, ja. Ist gut. Der Mensch braucht Reibung, haben wir letztes Mal erfahren.
Da kann man sich wirklich reiben, ja. Es gibt Geschichten über Lobbyismus, über No and Low und über, geil. Das habe ich eh schon gesagt. Geil. Ja, und eben über Entfremdung.
Cool. Und wir bedanken uns, dass du dir auch die Zeit nimmst, deine Artikel selbst zu schreiben. Das klingt jetzt vielleicht obszön, aber in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so selbstverständlich und ich finde das gut und man erkennt es an vielen Ecken und Enden, lässt sich die Sachen durch, das zahlt sich auch wirklich aus. Selbst ich lese die Sachen, das heißt was. Alles,
ja. Am heißen wahrscheinlich, oder?
Ja. Und darum sage ich vielen Dank. Wir wünschen eine schöne Woche.
Besucht uns auf der Gast. Der Peter ist im Eingang im Foyer mit dem Postmagazin. Wer noch nicht kennt, kann dann mit ihm mal spannende Gespräche führen. Wir sind in der Simmerhalle gegenüber von Pizza und Baguette und Red Bull wieder unter der Stirn und freue mich, wenn ich einige von euch sehen werde.
Vielen Dank für die Einladung. Bis
in Kürze. Und man muss sagen, ich zitiere den Herrn Stürmer, das Leben ist bunt und granatenstark.
Genau, so schaut es aus, mein Freund.
Genau. Und mit dem würde ich sagen, schöne Woche.
Bitte.
Lasst es euch gut gehen.
Schöne Mittag.
Servus.